Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Wir warten alle mit Spannung auf den Ausgang der US-Wahl. Von dort gibt es natürlich noch kein Ergebnis. Aus dem Sport können wir aber schon mit einem dienen. Und mit was für einem? Ganz aktuell aus der Fußball-Champions League, da hat Borussia Mönchengladbach auswärts Donetsk völlig überrollt. Marc Eschweiler.
Dieses Spiel von Borussia Mönchengladbach geht in die Geschichtsbücher ein. Es gab nie einen höheren Auswärtssieg in der Champions League für die Gladbacher. Früher hieß es ja Cup der Landesmeister. 6:0 gewann Borussia Mönchengladbach. Auch in dieser Höhe am Ende verdient gegen ein völlig überfordertes Schachtjo Donetsk, das nie ins Spiel kam, weil Gladbach von Beginn an aggressiv und unglaublich spielstark auftrat. Player mit einem Dreierpack, Kramer, Benzebaini und Stindl sorgten nach einem fulminanten Auftritt für dieses 6:0.
Die Bayern, die spielen noch in Salzburg. Kurz vor Ende der Partie steht es 5:2 für den Titelverteidiger. Wir blenden uns ein in die laufende Schlussreportage von Taufik Khalil.
Spielt zusammen mit Kimmich, dann geht's wieder links auf Costa. Costa sucht in der Mitte Lewandowski, Ball aber nicht bei Lewandowski. Und der nächste und das nächste Tor. Und es ist Lucas Hernandez mit dem 6:2. Tor für die Bayern. Da versagt fast die Stimme die letzten Minuten hier, während die Salzburger schreien. Ach, da haben die Bayern richtig aufgedreht. Die Salzburger sind enttäuscht. Und Lucas Hernandez schön zusammengespielt hier. Der Ball kommt rein und dann schön zusammengespielt von Lewandowski, aufgelegt, hätte er vielleicht mal vorher machen sollen, als Müller mal ganz frei stand. In dem Fall war es aber jetzt Lucas Hernandez, der die Kugel sich einfach auf den linken Schlappen legt und dann haut er ihn richtig hart rein. Hat er Glück, dass er noch einen Salzburger anschießt und der Ball hebt ab, schlägt dann schön unterm Querbalken ein und die Bayern führen mit 6:2 und da muss Hernandez lachen. So sah es auch nicht aus lange in diesem Spiel und jetzt sagt der Schiedsrichter, Ausschluss vorbei, pfeift ein super, super, super tolles, attraktives Fußballspiel ab, weil Salzburg super mitgespielt hat, die Bayern gewackelt haben, dann aber zurückgekommen sind, auch weil sie so eine super starke Bank haben und deswegen gewinnt der FC Bayern am Ende hier etwas zu hoch, aber durchaus verdient mit 6:2 gegen Salzburg.
Von der Champions League gehen wir an den DFB-Pokal zum Nachholspiel der Schalker gegen Regionalligist Schweinfurt. Ein Viertligist, der gegen die seit Monaten schwach spielenden Schalker erstaunlich gut mitgehalten hat, zumindest am Anfang. Stefan Kausen.
Das ist so gerade noch mal gut gegangen für den Bundesligisten, der nach einer guten halben Stunde mit 0:1 zurücklag. Und in der 70. Minute hätte Schweinfurt fast das 2:2 erzielt. 11 Meter für den Viertligisten. Aber Ralf Fährmann, der jetzt im Pokal spielen durfte, konnte im Schalker Tor diesen Ausgleich verhindern. So gab es ein 4:1 für Königsblau durch Ibisevic, zweimal Schöpf und Ramann. Am Ende war das Ergebnis allerdings viel deutlicher als der Spielverlauf.
Diego Maradona liegt in einer Klinik. Argentiniens Fußballidol geht es sehr viel schlechter als bislang bekannt, berichtet Sebastian Trepper.
Diego Maradona muss sich einer Gehirnoperation unterziehen. Dies bestätigte sein Arzt. Er betonte, dass es sich um einen Routineeingriff handle und Maradona bei klarem Verstand sei. Der Weltmeister von 1986 war Montag zunächst wegen einer Dehydrierung in eine Klinik in La Plata in der Nähe von Buenos Aires eingeliefert worden. Bei einer CT-Untersuchung ist dann laut Presseberichten ein Blutgerinnsel in seinem Kopf diagnostiziert worden. Maradona hatte sich am vergangenen Freitag zu seinem 60. Geburtstag sichtbar geschwächt in der Öffentlichkeit gezeigt. Er hatte Schwierigkeiten beim Gehen und Sprechen.
Bei der Spanien-Radrundfahrt stand die 13. Etappe auf dem Programm vom Einzelzeitfahren der Vuelta Tom Mustro.
Der Favorit hat sich das rote Trikot zurückgeholt. Primož Roglič gewann das Zeitfahren an der nordwestspanischen Atlantikküste. Eine Sekunde Vorsprung nur hatte er auf den überraschend starken US-Amerikaner Will Barter. 49 Sekunden fuhr er hingegen auf seinen ärgsten Rivalen Richard Carapaz heraus. Der nahm den Rückschlag aber gelassen hin.
Das war ein ziemlich schweres Zeitfahren und ich bin glücklich über das Resultat. Wir sind hergekommen, um die Vuelta zu gewinnen und versuchen das weiter.
Der Ecuadorianer liegt jetzt 39 Sekunden hinter Roglic. In Lauerstellung hat sich der Brite Hugh Carthy gebracht. Er gewann bereits am Sonntag die Königsetappe zum Alto de Angliru und scheint der Klassementfahrer mit der aktuell besten Form. Im Zeitfahren verlor er nur 25 Sekunden auf Roglic, machte aber Zeit auf Carapaz gut. Nur 8 Sekunden liegt er hinter dem Ineos-Profi, 47 hinter Roglic. Er dürfte für die Überraschungsmomente in der dritten Woche sorgen. Dessen ist er sich auch bewusst.
Ich weiß noch nicht, ob ich zocken werde. Wichtig wird sicher die 17. Etappe. Die bietet die beste Gelegenheit. Davor kommen aber auch noch ein paar gefährliche Etappen.
Einen besonderen Auftritt hatte Chris Froome. Der vierfache Toursieger verlor in seiner früheren Spezialdisziplin fast 6 Minuten auf Roglic. Er leistete damit aber Planerfüllung. Das meinte zumindest dessen sportlicher Leiter Gabriel Rasch.
Er ist ein Teamplayer und er wusste, heute sollte er so viel Energie wie möglich sparen. Aber er hat ganz wenig eingesetzt, um für Richard so frisch wie möglich zu sein.
Tom Mustro berichtete. Wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team wollten die Handballer aus Bosnien-Herzegowina nicht zum EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Deutschland antreten. Nun müssen sie aber doch. Wie Nicole Seifert berichtet, blieb der Deutsche Handballbund hart.
Auch wenn Spieler und Offizielle beim DHB die sportliche Schwächung des Gegners durch mehrere positive Covid-19-Fälle bedauern. DHB-Sportvorstand Axel Gromer betonte, dass wegen des Termindrucks eine Absage sehr schwer zu ertragen gewesen wäre. Im internationalen Terminkalender gibt es kaum Möglichkeiten, Spiele nachzuholen. Freuen dürfte sich über die Entscheidung des Europäischen Handballverbandes auch Bundestrainer Alfred Gislason. Er ist seit März im Amt und feiert sein Debüt auf der Trainerbank.
Die Liste der wegen Corona abgesagten Sportveranstaltungen ist wieder länger geworden. Auch die für das kommende Wochenende in Düsseldorf geplanten deutschen Meisterschaften im Turnen wurden gestrichen. Und die deutschen Meisterschaften der Springreiter wurden erneut verschoben, nun von Mitte November auf Anfang Dezember. In den USA läuft die Wahl. Die Beteiligung ist enorm hoch und einen kleinen Anteil an diesem Erfolg hat auch der Sport. Wie und warum, berichtet Heiko Oldorp aus den USA.
Als Ende August ein weißer Polizist in Wisconsin den schwarzen Jacob Blake mit 7 Schüssen schwer verletzte, reagierte Nordamerikas Profisport prompt und unmissverständlich. Ligenübergreifend wurde gestreikt. In Florida rückten Spieler, Trainer und Teambesitzer der Basketballliga NBA zusammen, diskutierten und sprachen darüber, was nun zu tun sei, um noch mehr auf Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und übertriebene Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Mittendrin Daniel Theis von den Boston Celtics.
Für mich ging es erstmal viel darum, als Weißer und Nicht-Amerikaner einfach viel zuzuhören und aufzusaugen, einfach nur zu lernen, weil ich mich nicht in die Lage versetzen kann, wie sich ein Afroamerikaner in solchen Situationen fühlt.
Theis hat einige Geschichten gehört, die ihn nachdenklich gemacht haben. So zum Beispiel die seines schwarzen Mitspielers Marcus Smart, der vor der heimischen Arena in Boston von einer weißen Frau mit dem N-Wort beschimpft wurde, als er ihre Kinder darauf aufmerksam gemacht hatte, die Straße doch bitte nur zu überqueren, wenn die Fußgängerampel grün anzeige. Doch Theis hat bei den Diskussionen in Florida noch etwas anderes vernommen.
Die Zahl, wie viele NBA-Spieler generell registriert sind, zu wählen, war schockierend. Also ich glaube, es waren vielleicht 20%. Da hat es dann auch angefangen, dass man als Sportler ein Vorbild sein möchte, weil man kann nicht sagen, ja, ihr müsst alle wählen gehen, aber im Endeffekt ist man selbst nicht registriert zum Wählen.
Der Blick in den Spiegel hat geholfen. So vermeldete Chris Paul, NBA-Profi und zugleich Präsident der Spielergewerkschaft, dass nun mehr als 90% der Akteure registrierte Wähler seien. Das mache ihn stolz, so Paul. Er und alle Spieler wollen mit ihrer Botschaft weiterhin die Menschen ermutigen, wählen zu gehen.
We got well over 90% of our league registered to vote. I'm proud of our guys, proud of the message that we're sending. And we just want to continue to encourage everyone to get out the vote.
Für diese Wahl stellen 50 Profiklubs ihre Arenen oder Trainingshallen als Wahllokale zur Verfügung, darunter viele NBA-Vereine. So war es damals in Florida entschieden worden. Zudem hatten alle NBA-Vereine von ihrer Blase aus sofort Kontakt mit den höchsten Politikern ihrer jeweiligen Bundesstaaten aufgenommen, um mit ihnen über notwendige Veränderungen zu reden. In Boston, sagt Theis, werden diese Gespräche weiterhin regelmäßig geführt.
Wir als Team, wir haben so eine Art Gremium erstellt, so wo Leute wie Jalen, Marcus Smart, Jason Tatum drin sind und sich wöchentlich auch mit dem Gouverneur, dem Bürgermeister und allen möglichen Leuten hier austauscht.
Das war Heiko Older für uns aus den USA. Er berichtete über das Engagement der Sportler in den Staaten für eine hohe Wahlbeteiligung bei dieser Wahl. Das war's dann auch schon von Sport aktuell für diesen Abend mit Bernhard Krieger.